SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Der Endspurt in Sachen Weihnachtsgeschenke. Noch eine gute Woche haben wir Zeit, und in die Geschäfte zu gehen, auf den Weihnachtsmarkt vielleicht noch was Schönes zu finden oder eben die Sachen beim Paketdienst zu bestellen, beim Lieferservice zu bestellen. Manche Sachen kriegt man ja vielleicht hier einfach nicht und möchte sie trotzdem unter den Weihnachtsbaum legen. Das heißt natürlich Stress für die Paketzusteller, aber auch für alle Paketshops. SR3-Reporter René Henken ist heute Vormittag in einem Paketshop im Schnickschnack in Saarbrücken. Ja, René, wie sieht's denn aus? Wie hoch stapeln sich die Pakete bei dir?
Ja, also als ich heute Vormittag hier ankam, da waren es gar nicht so viele Pakete, da war ich schon überrascht. Aber viele Kunden haben ihr Päckchen hier schon abgeholt. Jetzt aber füllt es sich nochmal. Eben kam DLS, hat hier die Pakete gebracht, Hermes und die EPD, die sollen auch noch gleich kommen, hat mir die Inhaberin des Schnittschnacks, Silvia Klaus, gesagt. Sie sagt auch, dass es jetzt rund 50-70% mehr Pakete als im restlichen Jahr sind, aber auch deutlich mehr als dann im letzten Jahr zur Vorweihnachtszeit. Das heißt eben, Stress ist jetzt bei ihr hier im Laden vorprogrammiert.
Die Problematik sind die kleinen Pakete nicht. Wir mussten uns natürlich anpassen und auch unser Lager erweitern, damit wir mehr Platz haben, weil die Menge alle Rekorden schlagen dieses Jahr. Fakt ist, schwierig sind zu lagern die großen Pakete, ne? Fernseher, Stereoanlage, Kinderbett und all sowas. Das nimmt natürlich sehr viel Platz, ist auch sehr schwer zu handeln und ist eine Herausforderung.
Ja, kein Wunder, dass es so viele Pakete sind. DHL zum Beispiel spricht ja in diesem Jahr von neuen Rekordmengen, die sie da verschickt haben an einem Tag. Am Anfang Dezember war es ja, da haben sie 12,4 Millionen Pakete verschickt. Das wird ja auch jedes Jahr mehr. Und bei den anderen Firmen sieht es ähnlich aus. Dementsprechend hoch sind auch die Retouren. Die Uni Bamberg hat vor kurzem da Zahlen veröffentlicht. Da heißt es, dass in Deutschland rund jedes vierte Paket komplett oder zumindest teilweise zurückgeschickt wird. Das kann Silvia Klaus für ihren Laden hier so aber nicht bestätigen.
Aktuell ist es nicht schlimmer als sonst, im Gegenteil, das hält sich in Grenzen. Ich denke, die Retouren werden wahrscheinlich eher nach Weihnachten, aber allgemein ist das kein allgemeines Phänomen, wie man es oft darstellt, sondern es ist wirklich personenbezogen. Also es gibt einen ganz kleinen Teil von Personen, die grundsätzlich immer viele Retouren haben.
Manche Online-Händler versuchen ja auch schon, Retouren dann zu vermeiden. Zum Beispiel, indem sie dann bei den Bestellungen von Klamotten angeben, ob die ausgewählte Größe auch wirklich passt. Da orientieren sie sich dann an zurückgeschickten oder auch bestellten Artikeln. Ein anderes Problem hat sie aber auch noch angesprochen. Manche Paketfirmen haben wohl öfter mal Softwareprobleme, die uns, wenn wir dann was bestellen, dann auch betreffen.
Schade ist natürlich, dass viele Kunden kein Verständnis dafür haben, wenn ihr Paket als hier abgegeben erscheint, aber das Ganze der Tatsache nicht entspricht. Und das führt natürlich zu sehr viel Verärgerung.
Ja, und den Ärger, den bekommt sie dann öfter mal ab, auch wenn sie am Ende gar nichts dafür kann.
Also viel los natürlich in den Geschäften, aber in dem Fall auf eine andere Art und Weise, nämlich weil die Pakete viele sind und weil sie zum Teil auch sehr groß sind. René Henken war im Schnickschnack in Saarbrücken. Danke dir. Wo will man hin mit der Kultur im Saarland? Welche kulturpolitischen Akzente möchte man setzen? Das sind Fragen, die viele Jahre lang unbeantwortet geblieben sind hier im Land. Und das soll sich jetzt ändern. Fast 3 Jahre lang haben Kulturschaffende und das Kulturministerium diskutiert und auch gerungen, muss man sagen. Und herausgekommen sind dabei kulturpolitische Leitlinien. Die sind gestern Abend bei einem Kulturgipfel in der Modernen Galerie vorgestellt worden. SR3-Reporterin Barbara Grech war dabei für die Region am Mittag.
Die Moderne Galerie gestern Abend proppenvoll und man hatte das Gefühl, jeder hier im Saarland, der auch nur irgendwas mit Kultur zu tun hat, war da. Wegen einem grasgrünen Prospekt, der für die Kulturschaffenden hier im Land vieles besser machen soll. Darin die neuen kulturpolitischen Leitlinien.
Also wir haben hier dargestellt, dass wir zum einen dieses partizipative Miteinander, das wir jetzt auch durch den Kulturgipfel in der Pandemie gelegt haben, dass wir das auch in Zukunft so weiter fortsetzen wollen. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen, die heute Abend auch vorgestellt wurden, mit denen werden wir jetzt beginnen.
So Kulturministerin Christine Streichert-Klibo. 10 Leitlinien, die mit Leben gefüllt werden wollen, haben die Mitarbeiterinnen des Ministeriums mit den Kulturschaffenden erarbeitet. Darunter die eben genannte Mitwirkung an der Kulturpolitik von Kulturschaffenden, die Vernetzung und Sichtbarkeit der Kulturangebote durch eine eigene Plattform und Angebote für die kulturelle Teilhabe für alle Saarländerinnen und Saarländer. Ob auf dem Land, sozial nicht gut gestellt oder nicht mehr mobil genug, um ein Theater oder ein Museum zu besuchen.
Wir haben viel auch über die Frage von Erreichbarkeit von Kunst- und Kulturangeboten gesprochen in den vergangenen Jahren. Wie schaffen wir es, Kinder und Jugendliche, aber auch erwachsene Menschen, die weniger mobil sind, zu diesen Kunst- und Kulturstätten, gerade hier in der Landeshauptstadt beispielsweise, zu bringen? Da haben wir jetzt einen Prozess aufgesetzt, um uns dieser Frage auch noch mal näher zu widmen.
Stefanie Rolser, künstlerische Leiterin des Theaters Überzwerg, hat daran mitgearbeitet und erhofft sich dadurch konkrete Maßnahmen und natürlich auch finanzielle Hilfen.
Wir hatten das Problem, dass Bildungsinstitutionen zu uns schwer kommen können. Sprich, sie können die Busse nicht mehr bezahlen. Und es ist jetzt tatsächlich angedacht, ein System zu entwickeln, über das Bildungsstätten zu Kulturstätten fahren können mit bezuschussten Fahrten.
Sprich, es gibt finanzierte Busse für Schulen, die dann mit ihren Klassen ins Theater oder ins Museum fahren können. Das ist nur ein Beispiel für den Nutzen der kulturpolitischen Leitlinien, zeigt aber auch, es steht und fällt mit dem Geld, das das Land für seine Kulturpolitik künftig bereit ist, auszugeben.
Kultur für alle und überall. SR3-Reporterin Barbara Grech über die neuen kulturpolitischen Leitlinien im Saarland. Im Saarland gibt's die Viehzkönigin, die Bierkönigin, die Moselweinkönigin. Was wir aber bislang hier noch nicht hatten, das ist die Olivenkönigin. Laura Rossello aus Saarlouis ist die erste Olivenkönigin und das sogar weltweit. Im Saarland gibt es ja sehr viele Italiener aus Sizilien und da ist das nur folgerichtig, sagt sie.
Das beste Olivenöl kommt aus Sizilien, definitiv. Und ja, die Tradition führe ich natürlich weiter. Meine Großeltern sind damals in Sizilien geboren. Ich bin mit dem besten Olivenöl aufgewachsen und daher fühle ich mich wirklich absolut geehrt, dass ich die erste Olivenkönigin sein darf.
Laura Rossello ist eigentlich Finanzierungsberaterin. Sie ist jetzt für 2 Jahre Botschafterin für das italienische Kulturgut.
Es hat eine Bewerbung stattgefunden. Es wurden auch Bürgermeister aus Sizilien direkt San Leone Realmonte gefragt und ich wurde tatsächlich auserwählt. Und ich kann das noch gar nicht richtig fassen, ich kann es nicht glauben. Aber vielen, vielen Dank, dass ich das Amt übernehmen darf.
Die Auszeichnung war vom Deutsch-Italienischen Bildungs- und Kulturinstitut ausgelobt worden. 1000 Liter Olivenöl sollen im nächsten Jahr dann für einen guten Zweck verkauft werden. Im Saarland mag es keine Olivenhaine geben, aber es gibt immerhin 18.000 Italienerinnen und Italiener hier und die erste Olivenkönigin weltweit. Seit Jahren schon führen Krimis die Hitlisten an, wenn es um Bücher geht. Nervenkitzel und Spannung, die stehen einfach hoch im Kurs nach wie vor. Und dazu tragen auch Autoren aus dem Saarland bei, mit Krimis, die hier spielen oder die einen thematischen Bezug zur Region haben. So zumindest ist es bei den kriminell spannenden Geschenketipps, die SR3-Reporterin Uli Wagner für uns hat.
Tipp 1. Klaus Brabender, Feuerwerk.
Einmal Kommissar, immer Kommissar. So jedenfalls geht es Joachim Schaum, genannt Josch aus Spiesen. Der engagiert sich zwar inzwischen im Club kochender Männer, den Artiste Culinaire Elversberg, aber sobald irgendwo ein Verbrechen geschieht, nimmt er Witterung auf. Und spätestens, wenn die Kollegen von früher nicht weiterkommen, dann zieht Josch auf eigene Faust los. So ist es auch, als direkt am Stadion der SVE ein Auto abfackelt und später im Kofferraum eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche entdeckt wird. Hat der Ort etwas mit der Tat zu tun? Oder gibt es eine Verbindung zu einem ähnlichen Fall in Bitburg? Ohne Josch, so viel sei verraten, wären die vom LKA in Saarbrücken ganz schön aufgeschmissen.
Feuerwerk, der neue Krimi von Klaus Brabender, ist bei KBV erschienen und für 15 Euro zu haben. Tipp 2. Tom Hillenbrand. Verhängnisvoller Champagner.
Nach langer Pause ermittelt Xavier Kiefer wieder, der Koch und Restaurantbesitzer aus Luxemburg, der einen speziellen Riecher für Lebensmittelschweinereien hat. Nach Honig und Olivenöl hat er diesmal Champagner im Visier, aber eher unfreiwillig, zumal er miterleben muss, wie ein Kumpel von früher in seinem Champagnerkeller stirbt. Die Polizei scheint geneigt, den Tod als Unfall zu werten, Kiefer aber hat seine Zweifel, zumal er auf dem Weg in die Kaf fast über den Haufen gefahren worden wäre. Der Luxemburger findet heraus, dass das edle Gesöff gar nicht immer so edel ist und dass in dem Geschäft teilweise mit harten Bandagen gekämpft wird. Das erlebt Kiefer auch am eigenen Leib und er gerät sogar unter Mordverdacht.
Verhängnisvoller Champagner. Der neue Luxemburg-Krimi von Tom Hillenbrand ist ein Kiwi-Taschenbuch und kostet 14 Euro. Tipp 3. Martin Konrad. Kohle, Stahl und Mord. Das Totenhaus.
Das ist der druckfrische zweite Roman dieser neuen Reihe des gebürtigen Saarländers. Die spielt im Ruhrpott. Die Geschichte könnte sich so oder so ähnlich aber auch hier bei uns zugetragen haben. Geschickt verknüpft Konrad ein aktuelles Verbrechen mit einem alten, verheimlichten, gedeckten unter Tage. Eine Frau kommt blutüberströmt in die psychiatrische Notfallambulanz und löst Ermittlungen aus. Die führen in die Villa des ehemaligen Zechendirektors, genannt das Totenhaus, zu einer Auseinandersetzung zwischen arabischen Familien und tief hinein in eine mörderische Vergangenheit, die ihre Fänge bis in die Gegenwart ausstreckt.
Das Totenhaus, der zweite Roman der Kohle-, Stahl- und Mordreihe von Martin Konrad, ist bei Rowohlt erschienen und für 14 Euro zu haben.
Also wem der Verwandtschaftsbesuch an Heiligabend oder Weihnachten noch nicht spannend genug ist, der ist mit unseren Geschenketipps gut bedient. Uli Wagner hat die Krimis zusammengefasst. Alles finden Sie nochmal auf sr3.de.